Ja, die Kinder oder die, nee, Entschuldigung, nicht die Kinder, sondern die Jugendlichen, fast erwachsenen Teenager, die können jetzt hochgehen zu diesem Bible Arts. Ich glaube, die Lydia ist da schon unterwegs. Genau, wer dahin mit möchte. Hallo, mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor und ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass du da bist heute. Und ja, ich bin auch wieder da aus dem Urlaub. Mir ist schwer gefallen, zurückzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich dann hier reingefahren bin, ich war in Holland übrigens, als ich hier reingefahren bin, dann in dieses Tal, habe ich gedacht, oh ja, weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt jemand das? Wer outet sich? Ja, 2, 3, ja, 4, 5, werden immer mehr, ja, 6. Ja, wenn ich jetzt warte, dann... Ja. Was mich einfach fasziniert an Holland, das ist diese Weite. Das ist einfach, du bist da am Strand, das ist alles flach, alles weit, du kannst da Fahrrad fahren, du schwitzt da nicht beim Fahrradfahren, weil du immer Gegenwind hast, dann trocknet sich das sowieso. Aber das ist total cool und wir hatten auch das Privileg, als wir diese Hitzewelle hier hatten. Wer war hier die letzten 3, 4 Wochen? Okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Aber als es so schön warm hier war, waren wir am Strand und hatten 25 Grad, das war schön. Wir hatten, glaube ich, einen Tag, da waren es 35 Grad und dann sind wir extra Auto gefahren, wegen der Klimaanlage. Ja. Ja, weil der Bungalow, der war so schlecht isoliert, aber das war schön. Ja. Und in Holland, und wer von euch fährt gerne nach Holland, mal Hände hoch, okay. Kennt ihr auch holländische Wörter? Wer hat ein holländisches Lieblingswort? Ja? Guten Appetit. Okay. Hat jemand sonst noch irgendein nettes Wort? Ja? Bromfritz. Okay, Stefan spricht in Zungen. Der Hammer. Letztens, Hebräisch konnte auch. Also, ja, cool. Ich habe ein neues Wort kennengelernt. Obacht. Strandwanderling. Strandwanderling. Was heißt das? Strandwanderling. Genau, Strand spazieren gehen, das ist schön. Und ich muss das, Agega und ich, wir saßen da, haben Kaffee getrunken und eine Frau hat dann von diesem Café da am Strand zu jemandem runtergeschrien, bla bla bla, Strandwanderling. Und wir mussten echt, wir haben Lachfleisch bekommen, weil das nicht so... Und meiner großen Tochter war so peinlich. Ja, die ist dann weggegangen von uns und wir konnten uns nicht mehr einkriegen, weil wir dieses Wort Strandwanderling einfach so süß fanden. Das war irgendwie schön. Die hat das auch noch so cool gesagt. Und Angelika und ich haben sehr viel Strandwanderling gemacht mit unserem Hund. Nachher hieß bei uns alles Hundwanderling, Esswanderling, ja, Gemeindewanderling, ja. Das hieß nachher alles und wir sind viel spazieren gegangen und ich kann ja überhaupt kein Holländisch. Und Gott sei Dank am Strand, dann gibt es überall Schildchen und da ist das übersetzt. Also da hast du das Holländische, hast es in Englisch und dann hast du es in Deutsch. Alle Verbots- und Gebote, Schilder. Aber wenn du in den Dünen spazieren gehst, da stehen da ganz komische Sachen drauf. Ich habe mir mal, da steht zum Beispiel drauf, Gentogang oder Türgang Leglicke oder Loslubgebiet Hunden oder Nid-Togestan. Das sagt mir alles nicht. Ich konnte das nicht verstehen, was da drauf stand. Deswegen hatte ich den Hund immer an der Leine, ganz eng gehabt. Und dann sind wir spazieren gegangen. Das war so witzig. Naja. Weiß ich doch nicht. Ja. Auf jeden Fall sind wir spazieren gegangen da mit dem Hund. Ja, und dann auf einmal ließen alle die Hunde los und da war das nämlich ein Loslubgebiet. Ja. Da konnten die Hunde losluppen. Ja. So, das habe ich dann gemerkt und dann war ich natürlich auch mal bei Kindogang. Das heißt nämlich kein Zugang. Da war ja auch einmal. Ja. Auf jeden Fall, ich mache mir immer Gedanken. Beim Spazierengehen habe ich immer Gedanken gemacht, kannst du den Hund gehen lassen oder nicht, oder muss ein Hund anleihen, oder kann, und Angelika ist da ganz anders, meine Frau, die geht einfach, ja, und ich mache mir immer Gedanken, ich war mir immer unsicher, was da ist, und es ist schon blöd, wenn du das Schild, das Gebot, was da draufsteht, oder Verbot, nicht verstehst, weil haftbar bist du dann so oder so. Andersherum gibt es ja auch Schilder, die kann man, also da liest man die und man erkennt, was das bedeutet, man versteht, was das ist, aber die machen keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Als ich nach Holland gefahren bin, da gab es Autobahnabschnitte, da durfte nur 90 fahren. Kennt ihr das? Das ist so ein Kilometer, nur 90. Und du fragst dich, nee, keine Baustelle. Du fragst dich, warum? Da ist nichts. Vielleicht ist da irgendwann eine Baustelle geplant in 2 Jahren. Ja? Aber dann fährst du da entlang und dann fährst du nur 90, nicht weil es irgendwie Sinn macht, ja, sondern einfach, weil du Angst hast, geblitzt zu werden. Ne? Das gibt es ja auch, diese Gebote, wo du keine Erklärung hast. Und es fährt, also mir fällt es immer sehr schwer, wenn ich da ein Tempolimit habe und ich verstehe nicht, warum, das Tempolimit einzuhalten. Was für mich spätestens ein paar Monate nach meiner Führerscheinprüfung Sinn gemacht hat, ist zum Beispiel dieses Tempo 50 in der Ausfahrt. Da habe ich mich auch öfters gefragt, wofür ist das eigentlich gut, dieses Tempo 50? Das macht Sinn, dass man sich daran hält, wenn man etwas länger von seinem Auto haben will. Ja? Ein Freund von mir, der hat sich da nicht dran gehalten und der hat dann sein Auto geschrottet. Also da macht es Sinn. Manchmal macht es Sinn, ne? Und manchmal macht es nicht Sinn, aber trotzdem muss man sich dran halten. Oder man fragt sich, bei manchen Schildern gilt das auch für mich? Oder bei manchen Geboten gilt das auch für mich? Rechtsfahrgebot für Mercedes-Fahrer, der fragt sich jeden Tag, gilt das auch für mich, das Rechtsfahrgebot? Oder für Audi-Fahrern? Ne? Oder als wir nach Österreich gefahren sind, dann gab es dieses Schneeketten-Symbol und ich hatte damals noch ein Subaru gehabt und da habe ich gefragt, gilt das auch für Subaru-Fahrer? Das Schneekettengebot? Ja, weil hier, du kommst eigentlich mit Subaru überall hin. Und genauso ist es auch in der Bibel. Da gibt es Gebote und Verbote und Gesetze, wie überall im Leben. Und man fragt sich dann, gilt das auch für mich? Oder gilt das für jemand anders? Oder man fragt sich, macht das Gesetz Sinn oder das Gebot, macht es Sinn? Oder es gibt ja auch Gebote oder Gesetze in der Bibel, die versteht man gar nicht. Ja. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen uns heute mal anschauen, wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, wollen uns überlegen, für wen gelten die 10 Gebote überhaupt? Was haben die 10 Gebote mit Jesus überhaupt zu tun? Und mit uns, weil wir ja Christen sind. Und wir wollen uns einfach mal das 1. Gebot angucken und uns überlegen, was hat das mit uns zu tun und was sagt uns das? Und zu Beginn möchte ich mit uns beten. Ehrlicher Vater, ich danke dir, dass ich heute wieder hier sein darf und ich freue mich hier auf die Leute. Und ja, ich danke dir einfach, dass ja, du Holland geschaffen hast. Ja? Das ist echt mein Ort und ich weiß für andere auch und es ist einfach schön da. Und ich bitte dich einfach, dass du ja heute hier dieses Feeling, was wir aus dem Urlaub noch haben, dass es noch ein bisschen anhält und dass wir das hier mitnehmen können. Und ich bitte dich heute, dass du ja uns heute begegnest durch dein Wort, in diesem Gottesdienst, durch dein Reden, dass du uns berührst, dass du uns einfach ja auch aufschließt, was du mit diesen Geboten da einfach vorhast und was diese Geboten mit Jesus zu tun haben und mit uns. Und ich bitte dich, dass du ja uns erhältst, dass du uns berührst, dass du uns heute begegnest, dass wir nicht nur hier einen schönen Gottesdienst hatten, sondern und eine schöne Erfahrung gemacht haben, sondern dass wir ja eine Gotteserfahrung gemacht haben, eine Erfahrung mit dir. Berühr und veränder du unser Herz heute, Herr. Amen. Um etwas zu verstehen, muss man sich mit der Herkunft beschäftigen. Ja? Wenn du deine Frau verstehen willst, musst du dich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Wenn du deinen Mann verstehen willst, ja, musst du dich mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Einer hat zu mir gesagt, du brauchst deine Frau nicht verstehen, sondern nur lieben. Das geht auch, aber wenn du sie wirklich verstehen willst, wäre es einfach gut, frag sie mal, wie habt ihr Weihnachten gefeiert, wie war es damals in der Kindheit und so. Und dann wirst du dann manche Sachen, manche Ticks oder manche Dinge einfach mehr verstehen in deiner Ehe. Das Gleiche ist auch mit den 10 Geboten. Wenn die 10 Gebote nur an sich so hat und weiß nicht, wo kommen sie her, wo gehen sie hin, warum sind sie entstanden, dann versteht man sie nicht zur Fülle. Dann kann man sie nicht richtig greifen vielleicht. Und die 10 Gebote sind auch nicht in einen luftleeren Raum entstanden. Die sind nicht einfach nur vom Himmel gefallen und waren auf einmal da, sondern die sind in einer bestimmten Situation gegeben worden, zu einer bestimmten Menschengruppe. Und die 10 Gebote finden wir im 2. Buch Mose in Kapitel 20. Und Gott selber spricht sie und nennt sie eigentlich die 10 Wörter. Und das Buch Exodus, in dem das steht, also das 2. Buch Mose ist das Buch Exodus, so wird es auch genannt. Und das heißt, was heißt Exodus? Wer hat BU gehabt? Ich muss eben abfragen, ja? Auszug, sehr gut. Bei wem hast du BU gehabt? Und das letzte Jahr, das Wichtigste eigentlich, ja. Gut. Genau, Gemeinschaftsprojekt, sehr gut. Nee, ihr habt Altes Testament Gerhard gehabt, da kann ich nichts für. Ja, aber sehr gut aufgepasst. Also das Buch Exodus heißt Auszug und das ist mit das wichtigste Buch in der Bibel. Das zweite Buch Mose, wenn ihr euch mal mit dem Buch beschäftigen wollt, was wirklich sehr wichtig ist in der Bibel, ist das zweite Buch Mose, weil das taucht in der ganzen Bibel, also spätestens seit dem zweiten Buch taucht es überall auf. Die Themen in diesem Buch, im Exodus, tauchen immer und überall auf. Es ist das wichtigste oder mit das wichtigste Buch in der Bibel, denn es beinhaltet die Geschichte Gott mit seinem Volk Israel. Also die Israeliten, die lebten ja in Ägypten in der Sklaverei und wurden dort unterdrückt und es ging ihnen dort sehr schlecht und sie schrien und klagten dann und sagten, Gott hilf uns. Und die Israeliten, die waren sehr fruchtbar, sodass der Pharao Angst bekommen hatte damals und hat dann die Erstgeborenen oder die Söhne halt ermorden lassen. Eine Mutter, die hat ihren Sohn gerettet und hat ihn dann ausgesetzt quasi auf so einem Fluss und wollte ihn dann damit retten und wurde dann von der Tochter des Pharaos gefunden und dieser junge Mann hieß Mose. Und Mosche, so heißt es im Hebräischen, Mosche, der wurde aus dem Wasser gezogen. Und Mose durfte bei seiner Mutter erstmal die ersten paar Jahre aufwachsen und ist dann an den königlichen Hof gegangen in Ägypten und ist dort aufgewachsen, hat Schreiben und Lesen gelernt und alles Mögliche. Und hat dann als junger Mann irgendwann gesehen, dass einer seiner israelitischen Brüder quasi geschlagen oder misshandelt wurde und hat dann den Aufseher ermordet und musste dann aus Ägypten fliehen und ist in ein Nachbarland gezogen und hat dort den Beruf des Ziegenhirten erlernt und auch dort als Ziegenhirte gearbeitet. Er hat dort geheiratet und gründete eine Familie und dann eines Tages ist er rumgelaufen, hat seine Ziegen gehütet. Und kam auf einmal zu einem brennenden Busch. Und dann hat er sich gefragt, hier, warum brennt denn dieser Busch? Und warum geht dieser Busch, verbrennt er denn nicht? Und dort ist ihm dann Gott begegnet. Und Gott hat gesagt, ich habe die Schreie meines Volkes gehört. Dankeschön. Das war für mich, oder? Ja. Da hat er die Schreie seines Volkes gehört. Und was jetzt Gott hier macht, Gott stellt sich hier mit seinem Namen vor und das ist was ganz Besonderes. Und Gott gibt hier beim brennenden Busch Mose den Auftrag, was er vorhat mit seinem Volk. Und das ist so wichtig, dass ich das jetzt uns nochmal vorlese, damit wir das alles verstehen, die ganzen 10 Gebote, aber auch damit du das mit Jesus verstehst. Damit du verstehst, was Gott wichtig ist, weil da hat sich nämlich nicht viel dran geändert hier an diesem Auftrag, den Mose bekommen hat. In übertragenen Sinne gilt er auch für uns Christen. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Und dieses Wort Herr wissen wir alle, Jahwe heißt das. Also das heißt, ich bin der ich bin, ich war der ich war, ich werde sein, der ich sein werde. Gott sagt eigentlich, ich bin das Sein selbst. Ich bin ewiglich. Ich bin das Leben. Sonst keiner. Ich bin's. Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus der Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Wir finden grob 5 Themen, die sich durch das komplette Buch des zweiten Buchs Mose durchziehen und bis der Jesus wiederkommt eigentlich. Erstens, Gott will die Israeliten erlösen aus der Sklaverei und befreien. Das hat er da auch gemacht. Zweitens, die Israeliten sollen den wahren Gott erkennen. Drittens, Gott will einen Bund mit ihnen schließen, einen Bund, in dem die Beziehung geregelt wird. Gott will sie in das gelobte Land führen und Gott will in ihrer Mitte wohnen. Gott will ganz nah bei seinem Volk leben. Das ist die Agenda, die wir hier gelesen haben. Was passiert? Mose geht zurück nach Ägypten, stellt sich vor dem Pharao und sagt, im Auftrag Gottes, lass meine Leute ziehen. Let my people go. Lass meine Leute ziehen. Und da muss schon ganz schön mutig für sein. Also stell dich mal vor, Nils kriegt jetzt einen Auftrag und muss nach Nordkorea, ja, und dort die Christen aus dem Lager befreien und geht dann zu Kim Jong-un und sagt hier, lass meine Leute gehen. Also das ist schon, da muss schon echt berufen für sein. Ja, muss schon echt einen Auftrag für haben. Gott verhärtet das Herz des ägyptischen Pharaos und dann kommen diese 9 Plagen über Ägypten. Und dann kündigt Gott die letzte Plage an, nämlich der Tod jedes erstgeborenen Sohnes in Ägypten. Und Gott setzt jetzt das Passafest ein und die Israeliten sollen ein makelloses erstgeborenes männliches Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten ihres Hauses machen. Und wenn der Todesengel dann das Blut sieht, denkt er, okay, hier kann ich dran vorbeigehen. Also das Passafest heißt auch das Vorüberziehfest. Das Passa heißt auch vorüberziehen. Und das Passafest deutet hier auf Jesus hin. Im Neuen Testament wird er als das reine, unvollkommene Lamm dargestellt, der sein Leben gibt, um das Leben zu schonen. Und nachdem alle erstgeborenen Söhne in Ägypten tot waren, durften dann alle Israeliten aus Ägypten ausziehen. Was hat Gott gemacht mit diesen 7 Plagen? Gott hat eigentlich gezeigt, dass er am Ende der Nahrungskette steht, dass er der Gott der Götter ist, dass er der Herr der Herren ist. Deswegen habe ich auch Kampf der Götter. Er hat eigentlich gegen die Götter in Ägypten gekämpft. Er hat einfach seine Macht erwiesen und hat sich als wahrer Gott erwiesen, vor den Ägyptern, aber auch vor seinem Volk Israel. Und die Israeliten sind dann durchs Schilfmeer gezogen, auf wunderbare Weise. Da gibt es so einen Witz, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ist egal, wie viel du teilst, Mose teilt mehr. Ja. Und als sie dann am Berg Sinai waren, wo Gott sie hingezogen hat, wo Gott sie hingebracht hat, um Gott anzubeten, sein Volk, übrigens hat sich Gott das Volk ausgesucht und das Volk nicht Gott. Das müsst ihr euch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise suchen sich Menschen ihre Götter aus, aber hier passiert das genau das Umgekehrte. Gott sucht sich seine Menschen aus. Und das war genauso, als du dich bekehrt hast. Da hast du dir nicht Gott ausgesucht, sondern Gott hat sich dich ausgesucht. Und dort am Berg Sinai macht Gott den Israeliten ein Angebot. Und er sagt im Exodus 19, 4-6, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern meines besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Sie bekommen hier das Angebot, Gottes Volk zu sein. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Angebot angenommen. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte den Herrn die Antwort des Volkes. Mose war hier übrigens der Mittler. Die haben nicht direkt mit Gott gesprochen. Das ging alles über Mose. Und dann geschieht es, nachdem sie das gesagt haben, kommt Gott runter auf diesen Berg Sinai, hüllt ihn ein mit einer Wolke, hat gesagt, kommt nicht zu nah am Berg. Der Berg ist jetzt so heilig, wenn jemand den Berg anfasst, der soll getötet werden, der fällt tot um. Und dann hören die Israeliten das erste Mal Gott in seiner eigenen Stimme sprechen. Wer von euch hat schon mal Gottes Reden gehört? In Sprache. Ich habe es 2-3 Mal gehabt, das ist schon umwerfend, ein umwerfendes Gefühl. Es ist ein komisches Gefühl, wenn du auf einmal eine Stimme hörst, wenn du auf einmal Gottes Reden zu dir hörst. Dann weißt du nicht, was jetzt innen drin oder was von draußen, aber auf jeden Fall weißt du, hier hat Gott gesprochen, da gibt es kein Vertun. Und dann lesen wir im 2. Buch Mose, Vers 20, und Gott redete alle diese Worte und sprach, und jetzt spricht hier Gott zu dem Volk, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das ist quasi der Prolog. Und für die Israeliten war das so furchterregend, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, dass sie gesagt haben, bitte, bitte, sprich nicht mehr zu uns, sprich nur zu Mose, zu uns. Wir haben so Angst vor dir. Und so hat ihnen Gott die 10 Gebote gegeben als Bundeszeichen. Damit er hat quasi einen Vertrag mit ihnen geschlossen am Bund, haben gesagt, wenn ihr mein Volk sein sollt, dann müsst ihr so und so leben an den 10 Geboten. Und jetzt kommen wir auch dazu, jetzt gucken wir uns mal den Geltungsbereichen, die Funktionen der 10 Gebote an. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, für wen gelten eigentlich die 10 Gebote und wie funktionieren eigentlich generell Gebote in der Bibel? Weil ich glaube einfach, dass es da ganz viele Missverständnisse gibt, wie man mit den Geboten umgeht. Was wichtig ist, ist, dass die Gesetze aufeinander aufbauen. Mach mal die erste Folie rein hier, die nächste, die du vergrößert hast. So, wir haben eine schöne Grafik, keine Kosten, Mühen gescheut, euch eine schöne Grafik erstellt. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns die Gebote in der Bibel angucken, dass da ein System hintersteckt, dass da ein Plan hintersteckt. Die sind nicht einfach wahllos irgendwo hingeschrieben, sondern die haben ein System und die haben eine Funktion. Und die Gebote sind ungefähr in 3 Ebenen aufgebaut. Das ist hier die Grundebene, sind die Gebote am meisten komprimiert. Dann haben wir die 2. Ebene, da sind die ein bisschen mehr entfaltet. Und ganz oben, das sieht man jetzt vielleicht so schlecht im Grün, das sind die 613 Gebote, die noch mehr verästelt sind. Und die bauen hier aufeinander auf, aber von der Bedeutung her, vom Wesen her, wenn du unten das Doppelgebot der Liebe ist das, wenn du das einhältst, das ist auch das, was Jesus gesagt hat und was hier hinten bei uns auch an der Wand steht als Leitvers, wie wir als Gemeinde leben wollen, wenn du das hier einhältst, erfüllst du alle Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, sagt Gott. Wenn du das einhältst, das ist das, was Jesus auch gesagt hat, dann erfüllst du das Gebot Gottes. Dann erfüllst du den Willen Gottes. Und weil wir uns einfach schwer tun und fragen, wie sieht denn das jetzt aus? Also wie sieht es denn aus, Gott zu lieben, oder wie sieht es aus, den Menschen zu lieben? Hat Gott, so gnädig wie er ist, uns die 10 Gebote gegeben und hat gesagt, hier, kein Problem, du weißt nicht, wie man Gott lieben soll, ich sag dir, wie du es machen sollst. Erstens, ja, setz mich an erster Stelle in deinem Leben. Zweitens, mach dir kein Bild und bete diese Bilder nicht an, damit liebst du mich. Missbrauch meinen Namen nicht, und das heißt nicht den Namen Gottes missbrauchen, da werden wir auch drüber reden, zu sagen, ach Herr je oder sowas, oh Gott, das ist nicht Namen Gottes missbrauchen, sondern zu sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll mich von dir trennen und diese Frau heiraten. Gott hat mir gesagt, ich soll das und das und das und das machen, und es ist gar nicht so. Also im Namen Gottes irgendwas sagen, behaupten, reden, was gar nicht stimmt. Ich soll den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und gegen das Gebot verstoße ich ziemlich häufig. Gott sagt, wenn du meine Gebote halten willst, wenn du mich lieben willst, dann mach einen Tag Pause. Halte den Sabbat. Genieße die Gnade des Sabbats. Wenn du die Menschen lieben willst und mir die Ehre geben willst, ehre deine Eltern. Bring keinen um. Brich die Ehe nicht. Stiehl nicht. Wenn du Zeuge bist, sag die Wahrheit. Und wenn du andere lieben willst, dann begehr nicht das, was die haben. Sei nicht eifersüchtig auf die. Und weil es dann einige immer noch nicht verstehen, hat Gott noch 613 Gebote mehr gegeben, wo das noch mehr beschrieben ist. Da gucken wir uns auch gleich was an. Also, 10 Gebote. Das erste Gebot, das machen wir heute, da reden wir ganz kurz drüber. Gott an Nummer 1 stellen, Gott allein die Ehre geben. Und dann regeln die 10 Gebote einmal die Beziehung zu Gott, wie Gott angebetet werden möchte, und einmal die Beziehung zu den Menschen. Das sind Leitfäden, die Gott uns gibt, die Gott dir gibt, damit du Gott lieben kannst und damit du die Menschen lieben kannst. Was noch wichtig ist, um die Gesetzgebung im Alten Testament zu verstehen, ist, dass es eine paradigmatische Gesetzgebung ist, also eine beispielhafte Gesetzgebung. Bei den Gesetzen im Alten Testament geht es nicht darum, dass du den genauen Wortlaut im Gesetz einhalten sollst, sondern so wie im deutschen Gesetzbuch oder in den deutschen Gesetzen oder amerikanischen Gesetzen, oder in anderen Gesetzen, da geht es darum, dass du fast den Wortlaut einhältst. Und es gibt so viele Schlupflöcher, ja, die auch Firmen oder Privatleute haben, im Steuerrecht oder was weiß ich, wo du sagen kannst, wo du drum herumschiffen kannst. Und in der Bibel ist das paradigmatisch, also beispielhafte Gesetzgebung. Und da geht es um Prinzipien. Ja, die ganzen Gesetze verfolgen Prinzipien. Gesunden Menschenverstand. Da gibt es eigentlich keine Schlupflöcher in der Bibel. Ich erkläre es euch mal an einem Beispiel, wie das aufgebaut ist. Wir nehmen uns mal ein schönes Gesetz aus dem zweiten Buch Mose 22, Vers 1. An die Wand. Sehr gut. Ne? Mal weiter. Wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er 5 Rinder für eines erstatten und 4 Schafe für eines. Christian, hat dir schon jemand mal ein Schaf geklaut? Nee? Markus, ein Rind? Na, gut. Aber es könnte ja vorkommen, ne? So ein Schaf verschwindet schnell, da gibt es so ein Video, wo da die Schafe auf der Straße rumlaufen und dann fällt ein Auto vorbei, ich glaube, das war in Russland, geht die Tür auf, Schaf wird reingezogen ins Auto, Auto fährt schnell weg. Ja, also sowas kommt vor, das ist jetzt auch ein Beispiel aus dem Leben gegriffen. Ja. Jetzt könnte ja ein fuchsiger Mensch kommen und sagen, hier, ich klaue jetzt die Ziege und dann brauche ich keinen Schadensersatz geben. Das wäre so eine Auslegung, wie es bei uns im Gesetz grob auch anzufinden ist, bei uns in den Gesetzen. Und da musst du nämlich dann das so verklauseln, dass es allgemein geht. Hier ist nur ein Beispiel gemacht. Und hier die Bibel, und das finde ich so schön, Gott fordert uns heraus, unser Gehirn einzuschalten und zu denken. Was ist hiermit gemeint? Welches Prinzip? Was meint ihr? Ja, erklär mal.
Wenn man jemandem auch Schaden zufügt, muss man den ansatzweise wieder gut machen oder dafür aufkommen.
Genau. Du musst einen Schaden ersetzen und die Strafe ist, dass du halt mehr ersetzen musst, als das eigentlich wert war, als Abschreckung auch noch. Genau. Und es ist jetzt egal, ob du jetzt einen Vogel klaust oder einen Rind oder was weiß ich, ein Chamäleon oder einen Hund, ja, du musst halt den Schaden ersetzen. Ist eigentlich ziemlich logisch, aber so funktioniert das komplette System. Deswegen konnte sich da auch keiner rausreden und ich finde das eigentlich ganz fuchsig, dass Gott uns das auch zutraut, hier ordentlich drüber nachzudenken. Aber auch die Israeliten haben das nicht ganz verstanden und Jesus hat sich da mit denen rumgeplagt. Und es geht ja darum, dass die Gebote einen Sinn haben und es gilt, diesen Sinn zu verstehen. Und die Pharisäer, die wollten aber unbedingt das Gesetz wortwörtlich einhalten. Da gibt es so ein Beispiel, wo Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den 10. Teil von Kräutern und Minze und Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtige Forderung des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderung sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Also Jesus sind die Gesetze aus dem Alten Testament nicht unwichtig, aber Jesus nimmt sie ernst. Und weil er sie ernst nimmt, legt er sie auch nach ihrer Sinnhaftigkeit aus. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, die Sinnhaftigkeit. Was steckt hinter den Geboten? Ja? Wenn du jetzt Strandwanderling machst, ja, und das ist das Gebot, du sollst die Hunde nicht losloppen lassen, von 9 bis 19 Uhr, weil da viele Kinder sind, weil da die Leute da rumliegen und nicht gestört werden wollen, dann macht das eigentlich Sinn. Eigentlich bräuchtest du so ein Gebot gar nicht machen, ja, weil du eigentlich selbst drauf kommen würdest, aber das wird dann halt gemacht. Und genauso ist das hier auch. Jesus hat das Gesetz genau nach dem Sinn nach eingehalten. Denk mal an den Sabbatgebot, ja, die Israeliten, die sind keine 1000 Schritte gegangen, aber Jesus hat da trotzdem Menschen geheilt, weil der Sinn des Sabbat ist das Wohl des Menschen. Jesus hat das eingehalten, das Gebot, und das ist, glaube ich, für uns nochmal wichtig zu verstehen, wenn wir die Gebote angucken, wie ist Jesus damit umgegangen, immer die Sinnhaftigkeit des Gebotes gefolgt. Und Jesus fordert auch uns auf, seine Nachfolger, das Gesetz, die Gebote zu halten. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, nicht als Heilsweg. Nicht als Heilsweg. Wenn du die Gesetze einhältst, dadurch wirst du nicht gerettet. Weil die kannst du nicht einhalten. Aber du wirst auch deswegen nicht gerettet. Und es war auch nie dafür da, dass es ein Heilsweg ist. Für uns Christen haben die 10 Gebote folgende Funktion. Erstens, es zeigt uns, dass Gott unser Schöpfer ist und wir zu ihm gehören. Weil die 10 Gebote, die Gesetze, wenn wir die lesen wir nicht nur an der Wand, sondern die können wir auch in unserem Herzen lesen. Weil wir wissen, Gott hat uns auch die Gebote ins Herz reingeschrieben, weil wir wissen einfach, es ist gut, nicht zu stehlen und nicht zu morden. Das ist irgendwas falsch. Ja? Immanuel Kant hat es gesagt, das sind Gesetze a priori. Ja? Das sind Sachen, die uns Gott ins Herz geschrieben hat. Du kannst nur einen Herrn dienen. Und diesen Anspruch hat Gott durch die 10 Gebote. Wenn du die 10 Gebote liest, hast auf einmal Gott einen Anspruch an dich. Wenn du vorher ab 1. Mose liest, Schöpfungsgeschichte und die ganzen anderen Geschichten, auch die komischen, die liest du und da ist alles gut, hat nichts mit dir zu tun, da lachst du über Josef und über Tamar und über wie sie alle heißen. Und dann auf einmal siehst du Auszug aus Ägypten, liest du schön und dann kommst du auf einmal ins 20. Kapitel und da steht auf einmal, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Auf einmal wirst du direkt angesprochen. Auf einmal geht es nicht mehr um die anderen in der Bibel, sondern ab Kapitel 20 spätestens geht es genau um dich. Und diesen Anspruch hat Gott. Weil Gott hat dich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Als er dich gerettet hat, als du dich bekehrt hast, hat Gott dich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und jetzt hat er einen Anspruch. Der hat einen Anspruch, einen Loyalitätsanspruch an dich. Er hat ein Anrecht auf dich, wie ein Herrscher oder ein Vater und fordert von uns Loyalität. Zweitens, die 10 Gebote zeigen uns, was Gott wirklich wichtig ist. Wenn du wissen willst, was Gott wichtig ist, guck dir die 10 Gebote an. Das ist Gott wichtig. Wie man Gott und den Menschen liebt. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn du einen Anspruch hast, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen und auch sagst, dein Wille geschehe, dann guck dir die 10 Gebote an, da erklärt dir der Herr, was sein Wille ist. Zum unserem Besten. Drittens, und das ist ein sehr, sehr großer und sehr wichtiger Gebrauch, meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig für dich heute hier. Die 10 Gebote sind uns gegeben als Spiegel, zu reflektieren. Die 10 Gebote bleiben nicht nur an der Oberfläche. Die bleiben nicht nur an der Oberfläche des Handelns. Sondern die 10 Gebote gehen viel tiefer, die gehen nämlich in dein Herz. Ist es verboten, in Deutschland Mordgedanken zu haben? Gedanken des Ehebruchs, Gedanken des Stehlens? Nee. Also wenn du jetzt Mordfantasien hast, von denen keiner weiß, wenn du sie hast, sprich mit mir. Ja? Lass uns mal drüber reden. Dir kann geholfen werden. Aber wenn du Mordfantasien hast, dann kommst du deswegen nicht in den Knast. Aber Gott hat nicht nur Interesse an dem, was du tust, sondern auch an dem, was du bist und was du denkst. Gott will nicht nur den Oberflächlichen, den Menschen, der irgendwas macht, sondern Gott will auch den ganzen Menschen heiligen und retten. Und hat ein Interesse an dem ganzen Menschen. Gott hat ein Interesse an deinem Herz. Und Gott richtet dich auch nicht nur nach dem, was du tust, wenn du irgendwann nach einem langen Leben hoffentlich und einem schönen und erfolgreichen Leben, wenn du irgendwann vor Gott stehst, da richtet dich Gott nicht nur nach dem, was du tust, sondern nach dem, was du auch gedacht hast, was dein Herz alles so produziert hat. Und du musst dich auch dafür verantworten. Und die 10 Gebote sind dafür da, dass wir uns genau damit auseinandersetzen. Dass du, wenn du böse auf jemanden bist, wenn du jemanden hasst, wenn du jemanden nicht leiden kannst, aber du bist trotzdem total freundlich zu dem oder zu ihr, aber und der andere peilt das gar nicht, aber im Grunde hasst du den anderen, Und Gott sagt hier, du sollst nicht morden, ja, aber du im Gedanken den anderen schon tötest, dann will auch Gott dir da helfen und will, dass es dir auffällt, dass du da um Vergebung bittest, dass dir deine Sündhaftigkeit bewusst wird. Und will dir vergeben. Und die Gebote sind eigentlich dafür da, dass du erkennst, eigentlich bin ich sündhaftig, eigentlich bin ich ein schwacher Mensch. Und dann stehst du da mit deiner Schwachheit, mit deiner Sündhaftigkeit. Und was machst du dann damit? Und Gott lässt dich damit nicht allein. Wenn du erkennst, dass du ein Lutscher bist, Gott lässt dich damit nicht allein. Sondern er zeigt dir auf, eigentlich brauchst du mich. Du brauchst meine Vergebung, du brauchst meine Versöhnung. Und ich will sie dir schenken in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Stärke, die dir, und Jesus Christus ist die Versöhnung und die Erlösung. Und Jesus Christus, bei ihm finden wir Vergebung. Weil Jesus Christus das Gesetz perfekt eingehalten hat. Und er hat die Strafe getragen, die du und die ich eigentlich verdient haben am Kreuz. Gut, 10 Gebote sind keine Spaßbremsen, sondern die sind für uns da, die nutzen uns, dass wir ein ordentliches, geregeltes Leben miteinander haben, dass unser Herz verändert wird, dass wir lernen, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Lasst uns ganz kurz, wirklich ganz kurz, ich verspreche es euch, lasst uns ganz kurz das erste Gebot anschauen, denn es setzt den Tonus für die ganzen anderen Gebote. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Setz mich mal über Luther oder über einen Schlachter. Ich würde sagen, das ist schlecht übersetzt. Eigentlich müsste es heißen, du sollst keine anderen Götter vor mein Angesicht haben. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Das heißt, keine anderen Götter, also dass Gott nicht nur an Platz 1 ist und danach kommt Buddha oder Zeus oder was es noch sonst noch so an Göttern gibt. Ja? Oder dass Gott nicht den Anspruch hat, hier, ich bin der höchste Gott, ich bin der Göttervater, sondern er sagt, gar keine Götter. Ich bin omnipräsent, ich bin überall. Ja, und ich möchte keine anderen Götter, dass du keine anderen Götter hast. Niente, keine Götter. Und Gott hat den Ägyptern und auch den Israeliten ja gezeigt, dass er der starke und der einzige und der unbesiegbare Gott ist. Und wenn die Israeliten zu Jahwe gehören, dann sollen sie keine anderen Götter haben. Man könnte auch sagen, Jahwe allein die Ehre, Gott allein die Ehre. Das ist ja das, was die Reformatoren gesagt haben, soli deo gloria, Gott allein die Ehre. Es gibt nichts anderes als Gott. Gott ist Priorität 1, Gott duldet keine anderen Götter neben sich. Und diesen Anspruch hat Gott auch an dich. Dass du Gott in dein Leben an erste Stelle setzt. Priorität Nummer 1. Gott will deine Nummer 1 sein. Weil er dich aus der Sklaverei der Sünde befreit hat, weil er sein Leben für dich gegeben hat, weil du Gottes Priorität 1 gewesen bist oder auch bist. Du bist Gottes Priorität 1 und er hat seinen Sohn geopfert. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, weil du ihm so unendlich wichtig und wertvoll bist. Und deswegen hat Gott den Anspruch an dich, dass du ihn auch auf den ersten Platz setzt in dein Leben. Martin Luther hat mal gesagt, wo dein Herz ist, da ist auch dein Gott. Lass uns mal kurz gemeinsam über das erste Gebot reflektieren. Und ich lese uns einfach ein paar Fragen vor und beantworte die einfach mal in deinem Herzen. Und nimm die gleich, wir feiern auch gleich das Abendmahl, dann kannst du die da mitnehmen und auch drüber nachdenken. Erste Frage, woran hängt dein Herz gerade? Woran hängt dein Herz? Was ist dir besonders wichtig? Was hat für dich in deinem Leben eigentlich die höchste Priorität? Wie finden wir es heraus? Wofür gibst du dein Geld aus? Wo investierst du deine Zeit hin? Deine Kraft? Lebst du ein Leben in dem Bewusstsein, ich will Gott die Ehre geben? Und sagst du mit Jesus, dein Wille geschehe oder doch eher mein Wille? Und wenn wir ehrlich sind, dann schwächeln wir alle. Ich schwächle auch jeden Tag, immer. mit diesen Sachen. Immer, es ist manchmal anstrengend, Gott als Priorität 1 zu haben, weil immer wieder andere Götter, andere Sachen in mein Leben diesen Platz einnehmen wollen. Da kommen wir dann zu, wenn es um das Begehren geht, um das Gebot. Aber das Schöne ist ja, wenn wir einfach erkennen, dass andere Dinge, andere Menschen, andere Sachen in unserem Leben Gottes Platz eingenommen haben, dann können wir immer sagen, hey, stopp, nee, eigentlich sollte es nicht so sein. Gott sollte die Priorität 1 sein. Und dann kann man da um Vergebung bitten und Gott wieder an erste Stelle stellen. Und das ist das, was Gott will. Martin Luther hat mit der ersten These von seinen Thesen gesagt, das Leben eines Christen besteht immer wieder aus Buße. Immer wieder sagen, ja, Herr, ich habe versagt und ich nehme deine Vergebung an, deine Liebe an und ich kann darin leben. Und das können wir heute sehr gut beim Abendmahl machen. Wenn wir das Abendmahl feiern, nehmt euch einfach Zeit. Checkt das einfach mal. Wir lassen das hier einfach mal stehen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, lass das einfach mal stehen. Und gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, dann nimm dir einfach ein bisschen Zeit. Guck dir das an und sprech mit Gott darüber. Sag, Herr, du bist meine Nummer 1. Sei meine Nummer 1, wenn Jesus noch nicht deine Nummer 1 ist im Leben. Erneuer das und sag, Herr, ich möchte wieder einen Neuanfang machen. Ich möchte einen Neustart haben. Sei meine Nummer 1 und zeig mir, was es bedeutet. Und hilf du mir dabei, die Nummer 1 in meinem Leben zu sein. Und ich danke dir für die Errettung. Ich danke dir, dass du das Leben gelebt hast, was ich nicht leben konnte und dass du den Tod gestorben bist, den ich eigentlich verdient habe.